Ich krieg echt Gänsehaut, ne? Dass du dich darüber freust, dass Bremerhaven vielleicht ein Militärhafen werden könnte, wenn du selber da wohnst.
Ich weiß, ich weiß.
Raus aus der Bubble. Ein Thema, zwei Perspektiven. Aus Bremen.
Willkommen bei Raus aus der Bubble. Ein politischer Podcast, der dabei helfen soll, andere Standpunkte kennenzulernen und ganz einfach mal die eigene Bubble zu verlassen. Mein Name ist Maren Benecke, ich bin Lokalchefin beim Weserkurier und ich sitze hier mit zwei jungen Politikern aus Bremen, die sich selten über Politik einig sind, aber eben etwas Wichtiges teilen. Nämlich die Überzeugung, dass es wichtig ist, miteinander und nicht nur aneinander vorbeizusprechen.
Moin, ich bin Göckern und Sprecher für Wirtschaft der FDP-Fraktion. Ich freue mich darauf, meinen Horizont hier zu erweitern und für liberale Positionen einzutreten.
Moin, ich bin Dari, ich bin 29 Jahre alt und Mitglied der Linksfraktion hier in der bremischen Bürgerschaft. Und dort kümmere ich mich vor allem um Jugendpolitik und Fluchtpolitik.
Und ich freue mich darauf, in diesem Podcast mit den beiden über unterschiedliche Themen, die Bremen betreffen, zu diskutieren und dabei zuzuhören, wie die beiden ihre politischen Komfortzonen, also ihre Bubbles, verlassen. Also tatsächlich ist es jetzt ja soweit. In den kommenden Wochen und Monaten bekommen die ersten jungen Menschen, und zwar 650.000 Menschen, die jetzt gerade 17 sind und in diesem Jahr 18 werden, Post von der Bundeswehr. Da geht es um ihre persönliche Motivation für die Wehrpflicht. Und Grundlage ist ein Gesetz, was im vergangenen Jahr vom Bundestag und vom Bundesrat verabschiedet wurde. Und da haben wir eine komplette Abkehr zu dem, was wir in den vergangenen Jahren hatten. Nämlich eine Rückkehr zur Musterung und zur, wie es so schön heißt, freiwilligen Wehrpflicht. Ihr beide seid Ende 20 und habt mit dem Thema Wehrpflicht in dem Sinne nichts zu tun gehabt, weil ihr aus den Jahren kommt, wo ihr nicht gemustert worden seid. Trotzdem denke ich, dass ihr wahrscheinlich persönlichen Bezug habt, oder?
Persönliche Geschichte.
Also ich hatte überlegt, zur Bundeswehr zu gehen und dort dual zu studieren, parallel zu einer Offiziersausbildung. Habe mir das auch näher angeguckt und die hatten damals aber leider kein Jura im Angebot, was ich unbedingt studieren wollte. Und deswegen habe ich es erstmal sein gelassen. Später auch leider nur ein Semester Jura studiert. Aber sonst hätte ich auf jeden Fall den Weg zur Bundeswehr persönlich gefunden wahrscheinlich.
Ja, meine erste Assoziation ist auf jeden Fall das, was mein Vater mir über seinen Wehrdienst damals im Iran erzählt hat und dann auch später zum Kriegsdienst geworden ist, als ein Krieg zwischen Iran und Irak ausgebrochen ist. Da musste er an der Front kämpfen, hat Menschen sterben sehen, war gerade selbst unter Beschuss, hat gesehen, wie Raketengebäude und Menschen zerfetzen, und deswegen ist es auf jeden Fall keine positive Assoziation. Und das ist eine Sache, die wünscht er niemanden, und das kann ich auch verstehen.
Ist das viel Thema bei euch in der Familie gewesen?
Naja, ich glaube, das ist ein Thema, das wenn und wieder mal aufkommt, aber dann auch irgendwo totgeschwiegen wird, weil da auch viel Trauma hintersteckt. Also wenn die eigenen Freunde sterben, wenn Familie unter Beschuss gerät, dann ist das keine Sache, die man am Esstisch mal eben so freundlich erzählt, sondern eher, wo man dann auch vielleicht mal gemeinsam weint.
Und War das Thema Wehrpflicht, die ja ausgesetzt war, ist das bei euch mal Thema gewesen? Also habt ihr positiv darüber gesprochen, wie schön es aus eurer Sicht ist, dass es eben keine Wehrpflicht für dich, ich weiß nicht, ob du Geschwister hast, vielleicht auch für deine Geschwister gibt?
Das war ja, soweit ich weiß, 2007 oder so. Da war ich 12 Jahre alt oder so. Ich glaube, es war jetzt kein großes Thema. Ich kann mich aber schon erinnern, dass meine Eltern schon versucht haben, mich möglichst wenig mit Krieg und so weiter in Kontakt zu bringen. Das heißt, so Ballerspiele oder so auf der PlayStation eher nicht. Keine Spielzeugwaffen oder so. Und ich denke mal, damals, als sie gehört haben, dass die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt wird, haben sie sich auch ein Stück weit gefreut, dass ihr Sohn dann nicht einen Dienst an der Waffe ausüben muss.
Wie ist es bei dir?
Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich glaube, da hat keiner Lust darauf, am Ende des Tages getötet zu werden oder töten zu müssen. Das ist aber natürlich immer so ein bisschen das, worum es am Ende des Tages auch geht, in einer gewissen Ehrlichkeit, sein Land und die Leute in diesem Land verteidigen zu müssen. Und ich glaube, also ich finde das überhaupt nicht beneidenswert, aber das ist ja genau das am Ende des Tages, für sich dein Vater eingesetzt hat, Dari. Und ich kenne jetzt die Umstände im Iran, Irak nicht vom Konflikt genauer, aber ich kann ja da ja nur hoffen, dass es etwas war, wofür sich auch zu kämpfen hat gelohnt. Und ich finde, das ist die Debatte, die wir in Deutschland führen müssen und auch in Bremen führen müssen. Es geht ja nicht um den Fall, dass wir irgendwen angreifen oder so etwas, sondern für den absoluten Extremfall Leute haben, die wissen, was zu tun ist. Und so sehe ich diese Frage, wollen wir Leute, die wissen, was zu tun ist oder nicht? Weil im Kriegsfall müssen wir eh alle ran.
Hast du denn noch, dich da nochmal eben wieder zurückzuholen, hast du denn noch einen weiteren persönlichen Bezug zur Bundeswehr, außer dass du eben nicht dorthin gegangen bist?
Ja, so einen kleinen auf jeden Fall. Mein Opa ist Gendarmerist gewesen in der Türkei. Das ist eine Art von Militärpolizei in sehr, sehr ländlichen Gebieten, wo Militär die Aufgabe der Polizei übernimmt. Hat er sein Leben lang gemacht für 40 Jahre. Das kenne ich daher. Und da gab es natürlich ein paar Ecken, ne? Also ich wollte zum Beispiel vor kurzem Reservist werden bei der Bundeswehr und habe gedacht, hey, vielleicht brauchen die einen N20er, BWLer und haben gesagt, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Fand ich auch interessant, dass wir an manchen Stellen quasi über Wehrpflicht reden, an anderen Stellen die Leute gar nicht erst brauchen. Aber sonst habe ich jetzt nicht so diesen krassen Kriegsbezug, wie der Ari den einfach hat.
Warum wolltest du Reservist werden?
Ich glaube einfach, also die Frage ist doch, wer soll es denn im Fall der Fälle machen? Ne, also wenn wir wirklich darüber reden, es gibt eine Chance, irgendwo zwischen 0 und 100%, dass wir im Verteidigungsfall landen werden. Dann kann ich das nicht von meiner Frau verlangen, nicht von meinem 80-jährigen Nachbarn, nicht von meiner einjährigen Tochter. Und ich finde, da steht es uns als Politikern gut zu Gesicht, vor allem als junge Politiker auch zu sagen, dann muss ich es im Zweifel auch selber machen. Und im Zweifel auch bereit sein zu wissen, was zu tun ist. Und das war das, was ich anbieten wollte, wo aber die Bundeswehr einfach erstmal keine Verwendung für den BWLer hatte.
Ah, du wolltest quasi so eine Einführung in die...
Nee, Seiteneinstieg Reservist heißt das dann natürlich. Genau.
Ist das was für dich in Frage käme?
Naja, auf gar keinen Fall. Ich denke, 99% der Fälle sind Kriege, also, oder sind zumindest die Soldaten eigentlich nur Kanonenfutter in den Augen der Politiker, die dann irgendwelche Linien auf den Karten ziehen und irgendwelche Machtspielchen spielen. So war es ja auch damals bei meinem Vater. Also du hast ja gerade gesagt, oder zumindest versucht, das irgendwie nochmal ein bisschen so positiv einzuordnen, weil, also dass man den Dienst ja auch tut, um Schlimmeres zu verhindern und so weiter und so fort. Wenn du Soldat bist in dieser Region, dann bist du am Ende gezwungen, Schlimmes zu verursachen. So würde ich das eher sehen. Also ich glaube, die wenigsten Kriege haben eine Bedeutung für die Menschen im Land, sondern eher eine Bedeutung für irgendwelche Strategien der Politik. Und dafür zu kämpfen, dafür zu sterben, das lohnt sich nicht und das wünsche ich niemandem.
Ich kann das total nachvollziehen, aber es gibt ja einen gewissen Unterschied zur deutschen Bundeswehr, auch als Parlamentsarmee und anderen Armeen in aller Welt. Und ich kann das nur für die deutsche Bundeswehr beurteilen, aber wir führen ja keine Angriffskriege. Wir sind nicht dabei, andere Länder zu überfallen. Das finde ich richtig gut und ich möchte auch keinen Krieg. Aber es ist ja naiv zu glauben, dass in der gegenwärtigen Weltlage gar keine Gefahren für uns drohen. Und ich finde, da muss man bereit sein, im Zweifel auch dieses Land zu verteidigen. Dafür braucht man Ausrüstung, dafür braucht man Leute. Und ich glaube, keiner bei der Bundeswehr wünscht sich Krieg, keiner wünscht sich zu sterben, aber im Zweifel brauchen wir Leute, die bereit sind, unser Land zu verteidigen. Und deswegen werden wir auch Soldaten brauchen. Deswegen finde ich es auch richtig, dass wir die Leute fragen, ob sie wollen. In Bremen wollen es auch relativ viele gerade persönlich und diese Leute dann auch zu Soldaten ausbilden.
Grundsätzlich hast du ja recht und das, was ich mir vorstelle, eine waffenfreie Welt, in der es keine Konflikte und Kriege gibt, eben weil man keine Konflikte und Kriege mehr auf die Art und Weise führen kann, ist auch eine Utopie, ist mir bewusst. Und Landesverteidigung ist natürlich auch das A und O für den Erhalt eines Staates, ne? Sonst ist man ja ständig bedroht durch stärkere Mächte, die dann versuchen, einen zu überfallen, so wie wir es zum Beispiel gerade in der Ukraine sehen, die gerade von Russland überfallen wird. Und es gibt auch Ausnahmen in der Geschichte, wo ich sage, dass militärische Interventionen in andere Länder vollkommen gerechtfertigt sind. Ne? Also keiner kann leugnen, dass es absolut wichtig war für die Menschheit, dass damals die Alliierten das Nazi-Deutschland besiegt haben. So. Die Frage, die ich mir aber stelle, ist, wo fängt Landesverteidigung an und wo hört sie auf? Und bei einem Budget, also was wir jetzt gerade in Deutschland aufwenden, was auf Platz 4 direkt hinter USA, Russland und China folgt, würde ich sagen, haben wir eine Grenze überschritten. Das hat mit Landesverteidigung nichts mehr zu tun. Gerade wenn wir auch dann nochmal die Militärbudgets der EU zusammenrechnen, die dann das Doppelte betragen von dem, was Russland ausgibt für Waffen oder für Militär. Da denke ich mir, ist das jetzt angemessen für die Situation oder ist das ein Aufrüstungswettkampf, der nicht notwendig ist, sondern durchgeführt wird, weil eben viele Menschen dann profitieren. Leute, die investieren in die Unternehmen, die Waffen und so weiter produzieren oder Leute, die davon profitieren, dass man in Zukunft mehr Machtoptionen hat im Ausland zum Beispiel. Ne? Also ich kann mich noch an Sätze erinnern, früher hat man gesagt oder haben deutsche Politiker gesagt, wir müssen jetzt Deutschland am Hindukusch verteidigen. Also was hat die Bundeswehr, die qua Verfassung eigentlich nur im Inland eingesetzt werden soll, irgendwo in Afghanistan zu suchen? Das Ergebnis, das haben wir ja jetzt, ein komplett destabilisiertes Land. Da sind natürlich auch die Amerikaner dran schuld und auch andere Länder, die dort aktiv waren. Aber grundsätzlich würde ich sagen, war nicht nötig.
So sieht es die Politik.
Deutschland kommt aber ja von einem Niveau, was, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Ausstattung der Bundeswehr anschaut, relativ niedrig ist. Das heißt, um überhaupt erstmal auf einen gewissen Stand zu kommen, muss ja investiert werden. Da sind sich, glaube ich, auch alle einig. Die Frage ist halt, wo will man hinkommen? Also was ist das Ziel? Und ich glaube, das ist das, wo ihr euch unterscheidet. Ne? Du sagst, sind diese Investitionen in der Höhe, was Manpower, was Ausstattung und so weiter angeht, ist nicht nötig. Du sagst, ist der richtige Kurs.
Ja, ich finde, man kann gar nicht genug Geld dafür ausgeben tatsächlich. Also du musst jetzt zum einen vergleichen die Gehälter der jeweiligen Soldaten. Ne? Ich mache den Beispiel, in der Türkei verdient ein Soldat etwa 800 Euro umgerechnet. Hier in Deutschland wird es nicht unter 5.000. Das heißt, du hast quasi für den Preis 5.000 nur einen Soldat in Deutschland bekommen, aber in der Türkei würdest du einen auch für 800 bekommen. Also quasi fast das Sechsfache. Das heißt, es ist einfach nicht einfach so vergleichbar. Ich persönlich würde lieber so viel Geld wie möglich ausgeben, um so viele Menschen wie möglich zu schützen und so wenig Soldaten wie möglich zu brauchen. Und da geht es auch wirklich um schwere Artillerie und all das, was man drumherum braucht an Ausrüstung, einfach um dann jeweils wenig Soldaten einsetzen zu müssen. Und wir merken das ja auch bei den jeweiligen Verteidigungsinstrumenten. Also vor allem Verteidigung kostet mehr als Angriff. Ne? Ich habe zum Beispiel so eine kleine Hobbydrohne, die hat 200 Euro gekostet, ein Drohnenabfangnetz. Nur das einzelne Netz wird 500 Euro kosten. Die Drohnenabfangpistole, die das Netz schießt, noch viel teurer. Das heißt, du hast immer den Fall, dass eine Rakete sehr wenig kostet, aber ein Raketenabwehrsystem super viel. Deswegen finde ich, solange das Geld dafür eingesetzt wird, dass wir uns verteidigen können, total richtig. Ich bin total bei dir. Wir haben nichts in Afghanistan verloren und es ist total schrecklich gelaufen. Und wir haben auch allgemein nichts in anderen Ländern verloren, außerhalb der NATO und der EU. Ich glaube, das ist ein Deal, den wir eingegangen sind, wo man auch sagen kann, hätten wir es heute noch so nicht mehr, aber das ist jetzt erstmal so. Und deswegen gilt natürlich, wenn wir wollen, dass andere Länder auch uns helfen, uns verteidigen, dann müssen wir auch bereit sein, die zu verteidigen. Und das ist das, was ich schon erwarte. Aber ansonsten sehe ich nicht, was wir in Afghanistan oder am Hindukusch jeweils verloren hätten.
Ich sag dir mal, was mein Problem damit ist. Das ist wahrscheinlich das größte Problem, was ich damit habe. Wenn es um Kindergrundsicherung geht, sagen alle, das können wir uns nicht leisten. Wie sollen wir uns das leisten? Wenn es um eine Mindestrente geht, sagen alle, wir können uns das nicht leisten. Wenn es darum geht, das Gesundheitssystem ordentlich auszustatten, sagen alle, ja, woher soll das Geld kommen, das können wir uns nicht leisten. Aber wenn es um Militär geht, dann stellt niemand irgendeine Frage. Alle gehen sofort davon aus, dass es irgendwie ein Naturgesetz wäre, dass man investieren muss. Überall wird gesagt, wir müssen jeden Cent zweimal umdrehen, schau dir die Bundesregierung gerade an, sagen, wir müssen alles auf den Prüfstand stellen, wir müssen gucken, wo Geld verschwendet wird, müssen Prozesse optimieren, müssen effizienter werden und so weiter und so fort. Aber bei der Bundeswehr war denen das scheißegal. Da haben sie gesagt, Geld rein und gut ist. Und das hat auch einen Grund. Es hat einen Grund, und zwar ist der Grund, dass dahinter eine Riesenindustrie steckt und man in der Bundesregierung wohl aktuell glaubt, dass man Wirtschaftswachstum durch Waffen herstellen könnte. Die Wahrheit ist, ja, tut man auch. Und zu einem gewissen Prozentsatz, dazu gab es auch Zahlen, die auch analysiert haben, wie ist auf wie viel Milliarden Euro kommen, wie viel Bruttoinlandsprodukt Zuwachs. So, der ist vorhanden. Wo der Zuwachs aber viel höher wäre, wäre zum Beispiel bei Bildung, ist ja klar. Jeder Euro, den du in Bildung investierst, lohnt sich für die Wirtschaft doppelt und dreifach. Aber an Bildung kann niemand direkt mitverdienen. Und das ist das Problem. Und deswegen gibt es auch Menschen, die sich aktiv dafür einsetzen, dass lieber Geld in Militär gesteckt wird als in Bildung, weil man dort eben Geld verdienen kann und bei der Bildung erst im zweiten, dritten Schritt.
Und man auch eben Geld damit verdient. Also das ist ja in den vergangenen Jahren schon durch die SIPRI-Reporte bekannt geworden. Die Rüstungsindustrie verdient ja immer mehr.
Ja.
Ja, das ist ein Thema, was natürlich auch für Bremen als Standort der Verteidigungsindustrie total relevant ist. Ich glaube, du liegst nicht falsch damit zu sagen, dass die großen Rüstungskonzerne auch Lobbyisten haben, die sehr viel Arbeit dahingehend machen. Es ist aber leider so, dass das natürlich eine Grundvoraussetzung ist. Das heißt, eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir wirtschaften können, dass wir Leute zur Schule schicken können, ist, dass wir eine Abwesenheit von Krieg haben. Das heißt, dass wir Frieden haben, ist die Grundvoraussetzung. Den muss man einfach sicherstellen. Ich bin bei dir, dass wir viel mehr Investitionen in Bildung brauchen. Geld ist am Ende des Tages knapp. Und dann ist die Frage, woher kommt dieses Geld? Und jetzt bei der Bundeswehr ist einfach diese krasse Begebenheit da, dass wir uns auf nichts mehr verlassen können. Ja, die USA überfallen einfach mal irgendwie Venezuela und entführen den Präsidenten dort. Egal, wie man das jetzt den Typen an sich findet. Aber es ist einfach nichts mehr sicher, was wir früher als sicher geglaubt haben. Und deswegen müssen wir schnellstmöglich, und deswegen finde ich es auch richtig, da Schulden aufzunehmen, dafür zu sorgen, dass wir uns verteidigen können. Jetzt haben wir den Effekt, volkswirtschaftlich schafft auf einem globalen Maßstab Krieg keinen Wohlstand. Krieg kann nur zerstören, Tod, Elend bringen und am Ende auch Wirtschaft zerstören. Krieg schafft keinen Wohlstand. Aber auf einer betriebswirtschaftlichen Ebene oder auch auf einer lokalen Ebene, wie in Bremen zum Beispiel der Fall ist, kannst du davon profitieren. Das ist eine Profitebene, die man auch moralisch fragwürdig finden kann, aber es ist kurzfristig so. Das heißt, wir schaffen hier gerade sehr viele Arbeitsplätze, wir schaffen einen Militärhafen, wir haben 1,35 Milliarden der Bundeswehr in Bremerhaven und das wird der Region gut tun, auch wenn es weltweit gesehen erstmal ein negativer Effekt ist. Und ich glaube, es ist und sollte das Ziel sein, dass wir so wenig wie möglich darauf investieren, dass wirklich Krieg geführt wird und alles, was wir investieren, auch dazu beitragen kann, auch zivil weiter genutzt zu werden, wenn es nicht zum Krieg kommen sollte.
Ich möchte gerne nochmal auf die Wehrpflicht zurückkommen, auf diese 650.000 Menschen, die in diesem Jahr Post bekommen. Reicht das als Abschreckung? Also es werden ja niemals 650.000 Menschen sagen, ja, ich bin motiviert, ich gehe zur Bundeswehr. Halte ich für, also glaube ich nicht. Ich glaube, die Zielzahl ist so 250.000, 270.000, auf die sie kommen wollen. Nicht von denen, sondern insgesamt. Reicht diese Zahl an Rekruten, um abzuschrecken? Oder was ist der Sinn?
Also ich habe früher geglaubt, man bräuchte keine Soldaten mehr und alles würde höchstwahrscheinlich über Atomraketen oder allgemein über Waffensysteme laufen. Und die Ukraine zeigt uns ja, dass das ein komplett falscher Gedanke von mir war damals, so mit 17. Wir brauchen einfach Leute. Und ich glaube, ich war ja im Gespräch mit der Bundeswehr, die haben mir gesagt, die bekommen gerade beides. Total viele Menschen, die denen schreiben, ich verweigere schon mal vorab. Und total viele Menschen, die denen schreiben, ich mache es auf jeden Fall, ich bin dabei. Also die haben jetzt schon quasi abgedeckt, was sie als Zielzahlen in Bremen hatten. Und dazu kann man sie erstmal nur beglückwünschen.
Also natürlich ist es wichtig, dass eine Bundeswehr auch Menschen hat, die die Waffen in die Hand nehmen. So, klar, muss es geben. Die Frage ist, auf welchem Wege erreicht man so viele Menschen, wie es halt eben braucht. Über die Höhe, ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht zu unterhalten, da haben wir beide keine Ahnung von. Das sollen die Leute sagen, die irgendwie Offiziere sind oder Verteidigungsexperten oder sonst was. Die sollen uns sagen, wie viele Soldaten Deutschland braucht. Von Pflichten halte ich aber allerdings gar nichts. Und ich wundere mich auch, dass du als Vertreter einer Partei, die ja dafür einsteht, dass man eigenverantwortlich handelt und nicht irgendwelchen Verboten oder Pflichten unterliegt, dass du dann an der Stelle ausgerechnet sagst, okay, hier brauchen wir aber eine Pflicht. Warum kann man nicht dafür sorgen, dass die Bedingungen in den Kasernen zum Beispiel, das Klima in der Bundeswehr, der Sold, den man kriegt, so angepasst wird, dass Menschen freiwillig sagen, okay, das ist eine Option für mich, ich mach das. Warum bauen wir gerade durch die Hintertür eine Wehrpflicht, wo wir am Ende würfeln, so, okay, du musst jetzt an die Waffe. Finde ich nicht in Ordnung. Das hat nichts damit zu tun, dass Menschen eigenverantwortlich und für sich entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten, was ja eigentlich auch Kernidentität einer liberalen Politik sein müsste. Jetzt gerade sieht es so aus, wenn wir genug Leute haben, die sich dann auf das Formular hin melden, dann ist es keine Wehrpflicht in dem Sinne. Wenn wir es aber nicht haben, wird gewürfelt und dann werden Leute eingezogen. Und ich glaube, das ist ein massiver Eingriff in die Lebensplanung von jungen Menschen.
Maximal richtig, tatsächlich. Ich musste auch total lang mit mir ringen. Also ich glaube, das mit dem Losverfahren, das ist ziemlich dämlich und bescheuert. Ich habe ja das Beispiel schon erwähnt, ich hätte es ja gemacht, aber man hat mich quasi nicht gebraucht und stattdessen möchte man irgendwelche Leute per Losziehen. Das ergibt ja auch für mich gar keinen Sinn. Und dabei das attraktiver zu machen, bin ich sofort dabei. Das ist ja so ein bisschen der Versuch von Pistorius jetzt auf Bundesebene, den Leuten mehr Geld zu verschaffen, all das. Aber wir müssen natürlich die Frage stellen, was machen wir, wenn das alles nicht reicht? Jetzt gerade sieht es zumindest in Bremen dafür danach aus, als würde es auf jeden Fall reichen. Und dann ist die Frage unangenehmerweise, was machen wir, wenn wir nicht genug Leute finden? Und ich bin kein Fan davon. Ich würde sofort sagen, verdoppel doch den Gehalt oder verdreifach es meinetwegen. Wenn wir aber dann immer noch keine Leute haben, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie machen wir es? Und ich würde sagen, wir machen die Wehrpflicht, wenn es dann sein muss, auch wirklich. Nicht nur für die Leute, die ja gerade 18 geworden sind, sondern auch für dich und mich theoretisch und auch für Frauen. Weil am Ende des Tages ist ja die Frage auch so ein bisschen, es ist ja nicht nur der Dienst an der Waffe, sondern auch der ganze Bereich Heimatschutz, Zivilschutz, Koordination von Zivilisten, Lebensmitteln, Bunkern, Stromversorgung. Also all das, was dazugehört, kann man ja auch damit abdecken. Weil sonst hast du durchaus recht. Ich glaube, man kann auch dann einen systemrelevanten Beruf ergreifen, wenn man nicht eine Wehr- oder Dienstpflicht hat. Wenn man Erzieher wird, Krankenpflege, hast du nicht gesehen, tut man das ja auch. Aber wir müssen uns natürlich ganz konkret die Frage stellen, was machen wir, wenn wir nicht genug Leute finden für den Wehrdienst? Und jetzt gerade sieht es Gott sei Dank gut aus, aber die Frage müssen wir uns stellen. Da brauchst du auch eine Antwort für.
Naja, meine Antwort darauf wäre, dass es ja, bevor man sagt, dass man Menschen dazu verpflichtet, tausend andere Möglichkeiten gibt, dafür zu sorgen, dass es in Europa eine Streitkraft gibt, die Europa verteidigen kann.
Also, aber da wäre Deutschland auch dabei.
Ja, da wäre Deutschland dabei, aber da müsste ja Deutschland nicht nochmal aufstocken, wenn man sich zusammentut mit anderen Ländern. Also man kann sich ja die Truppengröße aller europäischen Armeen oder einer fiktiven europäischen Armee angucken und vergleichen mit den anderen Ländern. Das wäre vollkommen ausreichend. Das sagen ja auch Verteidigungsexperten in Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Das ist ja kein Geheimnis. Die Frage ist halt nur, will man diesen Weg gehen? Will man jetzt im Bereich Militär auf Effizienz gucken und auf Umstrukturierung? Oder will man da endlos Geld reinpumpen, weil es die einfache Lösung ist, weil man sich da nicht mit 30 Mitgliedstaaten einigen muss, sondern da einfach eine schnelle Maßnahme bringen kann, die dann im zweiten Schritt dann auch noch eine verdammt viel Profite bringt für sehr einflussreiche Menschen, die unter uns weilen hier in Europa und in Deutschland. Und da hat sich diese Bundesregierung jetzt für Letzteres entschieden und das ist ein großer Fehler.
Ich glaube, es ist beides so ein bisschen richtig. Also das eine, also es ist halt nichts mehr sicher. Das heißt, wir werden, also natürlich hoffe ich, dass diese europäische Verteidigungsarmee funktioniert. Aber wir müssen auch für den Fall planen, dass es das nicht mehr tut. Und ich habe jetzt auf der NATO-Ebene ja schon gesagt, USA, da ist nichts mehr sicher. Ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, wer die zweitstärkste NATO-Armee mit Abstand ist. Das ist die Türkei. Und die Türkei wird auch nicht und unter gar keinen Umständen Deutschland kostenlos verteidigen. Oder irgendein anderes NATO-Land. Die werden es das super teuer bezahlen lassen. Und dann stehen wir schon ziemlich nackig da als NATO ohne USA und Türkei, weil alle anderen Streitkräfte keinerlei Erfahrung haben und all das. Und dann gilt es natürlich auch das Risiko abzuschichten, für den Fall der Fälle, den ich mir wirklich gar nicht wünsche, wenn es nur noch auf Deutschland alleine ankommt. Und auch für dieses Szenario, da möchte ich nicht in der Rolle sein, zu sagen, an der Stelle habe ich gespart. Ich möchte im Zweifel sicherstellen, dass alle Leute hier in diesem Land sicher sind, du und alle anderen auch. Und dafür werden wir diese Investitionen brauchen. Und es ist wie bei Corona, davon profitieren einige Leute. Das kann man finden, wie auch immer man möchte. Man kann auch über eine Steuerdebatte darüber reden. Aber natürlich ist das erstmal so. Es schafft aber auch gleichzeitig Arbeitsplätze, vor allem hier in Bremen und Bremerhaven. Und zwar gar nicht so wenige.
Es ist aber ja auch so, dass die jungen Menschen jetzt Sorge haben, ne? Also wir kommen jetzt wieder in ein Szenario rein, was wir jetzt sehr, sehr lange nicht gehabt haben. Also mit dem, also ich komme ja noch aus der Generation der Wehrpflicht. Und als die abgeschafft wurde, da gab es einfach den, die wurde ja aus gutem Grund abgeschafft. Man brauchte sie einfach nicht mehr. Jetzt sind wir aber ja in einem anderen Szenario. Und natürlich, wenn eine Bundesregierung beschließt, wir führen die Wehrpflicht light, nenne ich es jetzt mal wieder ein, es gab Demonstrationen von Lehrern, von Schülern, von Eltern, von allen möglichen, weil die einfach Sorge haben. Und hast du dafür Verständnis?
Ja, total Verständnis für. Und ich kann euch sagen, Leute, ich möchte doch auch nicht sterben. Ja, ich möchte auch meine Tochter aufwachsen sehen. Ich glaube, keiner möchte sterben. Aber eine traurige Realität ist, dass es eine abstrakte Bedrohung gibt und wir immer damit rechnen müssen, dass es so etwas kommen wird. Und ich verstehe jeden, der das nicht möchte, aber wir haben da ja gar keine andere Wahl zu einem gewissen Grad. Also wir fangen keine Kriege an, aber wir haben ja nicht in der Hand, ob wir angegriffen werden oder nicht. Und das ist ein Szenario, auf das wir uns leider vorbereiten müssen.
Ja, stimmt, aber ich schätze das Risiko ganz anders ein als du, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass die russische Armee, die gerade die Ukraine angreift, schon seit 2-3 Jahren da am Machen ist, nicht vorankommt, jetzt sogar aus dem Ausland Söldner anwerben muss und so weiter, dass diese russische Armee schafft, irgendwie ganz Europa einzunehmen. Also ich glaube, das ist auch teilweise wirklich Panikmache, die sich in unseren Köpfen festgesetzt hat, dass wir jetzt glauben, oh nein, wir sind bedroht und wir müssen jetzt massiv aufstocken. Also natürlich gibt es eine Gefahr, ist ja klar. Aber würde ein Europa, das doppelt so viele Mittel hat wie Russland, wo Russland es nicht mal schafft, die Ukraine zu besiegen, würde dieses Europa von Russland irgendwie eingenommen werden oder so? Ich glaube nicht. Was ich ja sage, ist nicht, schafft das Militär ab. Was ich sage ist, ich glaube, wir sind auf einem Niveau, das gerade ausreichend ist. Und wir haben ganz, ganz viele andere Prioritäten, wo man jetzt eher investieren sollte als gerade das Militär. Und jetzt hast du auch gerade eben gesagt, ja, aber man kann es auch positiv sehen, weil da ja Arbeitsplätze entstehen und so weiter. Ja, aber Militär ist noch nicht der einzige Bereich, wo Arbeitsplätze entstehen können. Also, oder beziehungsweise die Rüstungsindustrie. Es gibt auch so viele Bereiche, in denen Arbeitsplätze entstehen können, die eben zivil sind. Aber wir schauen da weg, weil wir eben inzwischen glauben, das wäre eine einfache Lösung. Und diese einfache Lösung, die wird uns ja auch verkauft, die wird auch beworben. So, und da stecken Interessen hinter, die wir aber an der Stelle aus irgendeinem Grund irgendwie ausblenden.
Was hältst du denn von dem alten Modell? Also das alte Modell sah ja vor Musterung und dann konnte man sich ausmustern lassen und dann eben den Freiwilligendienst, also das heißt nicht Freiwilligendienst, aber den also Dienst im sozialen Bereich machen. Zum Beispiel in einem Pflegeheim. Und wenn man den ausweitete auf Männer und Frauen, dass man eben dieses eine Jahr hat, wo man den einen Dienst an der Gesellschaft leistet.
Also bin ich ehrlich gesagt auch kein Fan von. Es gibt ja auch Leute, die aktuell fordern, dass es ein Pflichtjahr geben soll, dass man auch irgendwie im sozialen Bereich tätig werden muss, sozusagen als junger Mensch. Es gibt auch Leute, die fordern zum Beispiel auch für Rentner und so. Ne? Finde ich beides Quatsch. So.
Wegen der Pflicht? Also wegen der Pflicht an sich oder wegen der Sache an sich?
Nee, natürlich. Ich freue mich über jede Person, die sich freiwillig sozial engagiert. Ist doch klar. Das ist ja, glaube ich, auch unsere Lebensidentität. Seitdem wir 16 sind, engagieren wir uns ehrenamtlich in verschiedensten Kontexten. So. Und wir machen das auch gerne. Und ich würde mir wünschen, dass es auch mehr Leute tun. Aber wenn wir wollen, dass junge Menschen in diesem Land aufwachsen und selbstbestimmt entscheiden können, was sie mit ihrem Leben anfangen, welchen Karriereweg sie einschlagen und so weiter und so fort, dann sind diese Pflichten Gift für die Selbstbestimmung. Und darüber hinaus sind diese Pflichten auch einfach eine schlechte Ausrede der Politik, um Löcher zu stopfen, die sie selber geschaffen hat. Also wenn jemand als Argument einbringt, wir brauchen jetzt ein soziales Pflichtjahr, weil wir einen Pflegenotstand haben, dann würde ich diesen Menschen verdammt nochmal sagen, dass sie seit Jahrzehnten dieses Gesundheitssystem kaputt sparen, dass sie die Bedingungen so katastrophal ausgestaltet haben, dass Menschen aus diesem Bereich rausgehen und sich andere Jobs suchen, wo es auch noch Umfragen und Erhebungen gibt, wo gesagt wird, dass fast ein Drittel zurückkommen würde, wenn die Arbeitsbedingungen sich verbessern würden. So. Und dann sagen wir, nee, wir wollen die Arbeitsbedingungen nicht verbessern, weil wir nicht bereit sind, Geld zu stecken in diesem Bereich. Wer kann sich das denn leisten? Ne? Wird dann immer wieder gefragt. Aber verpflichten, das finden wir super. Und da habe ich gar kein Verständnis für.
Ein liberaler Linker.
Ja, total. Also aus Dari wird noch ein richtig, richtig liberaler Typ. Also ich glaube erstmal, wir teilen halt sogar die Position. Ich wäre auch nicht zu haben wie so ein allgemeines Dienstjahr. Ich halte es deswegen Quatsch, weil die Prämisse von all dem, was ich gesagt habe, ist ja diese Bedrohungslage auf der Verteidigungsebene. Das andere ist, wie hätte ich gerne die Gesellschaft? Und da bin ich sogar ganz bei dir. Ich glaube nicht, dass es uns gut zu Gesicht steht, zu sagen, was junge Leute tun sollten oder nicht. Vor allem, weil du natürlich in so eine Wertungsebene kommst, die total absurd ist. Das heißt, man zwingt dann irgendwie Leute, dann irgendwie Krankenpfleger zu werden, eine Krankenpflegeassistent, statt dass sie irgendwie ihr Lehramtsstudium anfangen können oder ihr Medizinstudium oder was auch immer. Es ergibt ja gar keinen Sinn.
Können sie doch ein Jahr später.
Ja, aber dann ist ja die Argumentation ja schon hinfällig, weil man sagt ja, das sei ja systemrelevant, aber das andere ist ja auch systemrelevant. Ne? Also irgendwo muss man ja die Abstufung treffen, um was geht's denn jetzt eigentlich? Wenn es um die Systemrelevanz geht, dann, ne, dann hätten sie ja auch auf anderem Wege erfüllen können, zumal super viele Sachen systemrelevant sind. Also bei Corona gab es ja so dicke Blätter, was alles systemrelevant ist. Auch der IT-Admin ist systemrelevant, weil das Krankenhaus nicht mehr funktioniert. Das heißt, also ich finde nicht, dass Politik gestalten sollte, was junge Leute tun dürfen und nicht. Das ist nicht meine Haltung an die Allgemeinheit. Und wir sind ganz bei dir. Damit sollte man auch vor allem keine strukturellen Mängel beseitigen wollen. Am Ende des Tages ist aber die Wehrpflicht davon auszuklammern, weil es ja darum etwas ganz Besonderes geht, diese Bedrohungslage. Und da verstehe ich manchmal auch nicht die Debatte, die wir ganz allgemein führen. Da wird ja immer so getan, als wären das die einzigen, die im Fall der Fälle auch Deutschland verteidigen müssten. So ist es ja nicht. Es müssen ja alle Männer zwischen 18 und 65 Deutschland verteidigen, wenn es zu einem Kriegsfall kommt. Das heißt, eigentlich ist ja die Wehrpflicht, also die Möglichkeit, diesen Grundwehrdienst zu absolvieren, eine Art Crashkurs, was ich tun müsste. Alle anderen haben die gleiche Verpflichtung, aber diesen Crashkurs nicht. Deswegen ist das eigentlich was total Smartes. Wir haben nur nicht die Kapazitäten, um da alle Leute gleichzeitig durchlaufen zu lassen. Und ich bin auch dafür, dass, ne, freiwillig zuerst, aber im Fall der Fälle werden wir da Leute finden müssen. Auch mit Zwang.
Und in Bremen?
Wie ist es bei euch? Also das Thema Wehrpflicht, als es auf den Tisch gekommen ist, als es verabschiedet wurde, dass die Neuerung dieses Gesetzes oder das neue Gesetz. Seid ihr da in Kontakt gekommen im Nachgang mit Vertretern der Bundeswehr, mit jungen Menschen, mit anderen Betroffenen?
Das wirst du jetzt kaum glauben, aber auch bei den Linken sind Soldaten.
Nein.
Wir haben auch Mitglieder, die Soldaten.
Wirklich?
Na klar.
Krass.
Also es gibt ja auch durchaus eine linke Perspektive auf Verteidigung und auf darauf, wie man Rüstungsindustrie gestalten sollte und so weiter. Ne? Ist ja klar. Ich würde mich zum Beispiel, also wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, ich bin nicht Ich leugne nicht, dass ein gewisses Maß an militärischer Unterstützung in einigen Fällen notwendig ist. Ist ja klar. Die Frage ist, wie organisiert man das? Und wenn man sagt, wir lassen jetzt private Konzerne sich daran bereichern, irgendwie Munition zu produzieren, dann würde ich sagen, warum macht der Staat die Munition nicht selber? So.
Aber wie liefen die Diskussionen dann innerhalb der Linken ab? Wie muss man sich das vorstellen? Also ihr habt Soldaten, ist ja perfekt. Da muss ja gar keiner auf euch zukommen, weil die sind ja unter euch.
Naja, die Diskussionen können schon durchaus kontrovers werden, ist ja klar. Es gibt ja viele Pazifisten bei den Linken, die das insgesamt ablehnen. Es gibt auch einige, man mag sie vielleicht irgendwie Reformer oder Realos nennen, die dann am Ende sagen, dass da ein gewisses Maß schon notwendig ist an Landesverteidigung. Das gibt's alles, deswegen wird das auch kontrovers diskutiert. Was ich halt gerade auch nochmal deutlich machen wollte, ist, es gibt eine linke Perspektive auf dieses Thema. Und diese linke Perspektive ist eine antikapitalistische Perspektive. Das heißt, man sagt, dass Verteidigung notwendig ist. Man sagt aber auch, dass sich keine Privatmenschen oder große Konzerne an Verteidigung bereichern sollen. Und das würde ich auch so vertreten.
Und beim Bierchen abends in Bremen im Viertel?
Es sind genau diese Argumente gefallen.
Bei dir?
Ja, also das mit dem Kapitalismus kann ich ganz kurz machen. Der Staat hat keine Ahnung, wer Munition produziert und Rheinmetall halt ganz viel. Deswegen verdienen daran so viel, ob man das gut findet oder nicht. Wenn ich mit jungen Leuten bei uns rede, dann tatsächlich haben die allermeisten, so ich würde sagen 90-95%, sind Kategorie, ich habe schon mal einen Brief abgeschickt, ich mache es auf gar keinen Fall. Also das sind die allermeisten und ich kann das auch nachvollziehen, wie gesagt. Ich glaube auch, dass das wie so ein bisschen die falsche Debatte ist, vor allem nur auf die 18-Jährigen zu schielen. Wenn ich aber mit den Leuten in meinem Alter rede, also ich bin jetzt 28, da habe ich super viele Leute, die eigentlich schon im Jobberuf sind, und sagen, hey, ich kann mir das vorstellen. Ich bin hier in Frieden, Freiheit und Wohlstand aufgewachsen und ich bin zumindest bereit, in einem gewissen Bereich, sei es Zivilschutz, sei es aber auch wirklich konkrete Verteidigung, mitzuwirken. Ich glaube, da führen wir einfach diese Debatte auf verschiedenen Ebenen. Die FDP ist da hin und her gerissen, der Bundesverband ist noch gegen eine Wehrpflicht, wir sind hier in Bremen dafür und ich bin persönlich auch sehr lange dagegen gewesen und jetzt dafür, aber einfach, weil ich die Notwendigkeit dafür sehe. Und ich glaube, das darf dann aber keine exklusive Veranstaltung sein, nur für irgendwelche 18-Jährigen. Ist ja auch irre, dass wir glauben, dass wir quasi unsere Küken da verballern können, sondern das muss natürlich auch die Leute mit einbeziehen, die das Privileg hatten, jetzt in diesem glücklichen Jahrgang zu sein, wie du und ich, und zumindest ihren Beitrag dazu zu leisten. Und da haben wir auch ein paar Bundeswehrsoldaten, auch bei uns, die natürlich auch eine ganz differenzierte Sicht darauf haben. Ne? Nimm das Beispiel Kasernen, wo wir einfach gar nicht diese Kapazitäten hätten, noch mehr auszubilden. Also muss ja wirklich auf jeder Ebene aufstocken und am Geld darf es aus unserer Sicht da nicht scheitern.
Habt ihr die Scharnhorst-Kaserne mal besucht?
Ich bin ja aus Bremerhaven, deswegen habe ich die Admiral-Brommi-Kaserne schon ein paar Mal besucht, aber die Scharnhorst-Kaserne leider nicht. Aber warum ich würde das vorschlagen, warum? Das können wir machen. Sogar zusammen, wenn du möchtest.
Was jetzt?
Das Thema, was ja auch immer wieder kommt, wenn wir über das Thema Wehrpflicht spricht, was ja von Seiten der Bundeswehr auch kam, ist, wie und wo soll das überhaupt alles und wer soll das überhaupt alles durchführen? Das fängt schon mit der Musterung an, die ja auf jeden Fall kommen soll. Wie sieht es da in Bremen aus? Habt ihr da irgendwelche oder Bremerhaven? Habt ihr da eine Vorstellung? Kann.
Ja, also du musst ja natürlich das ganze Verfahren durchlaufen von irgendwie Musterung über wie die Leute einstellt, wo sie übernachten sollen, in welchen Betten. Da müssen wir all das wieder aufbauen. Wir haben ja die Admiral-Brommi-Kaserne in Bremerhaven, da war ich auch ein paar Mal. Und da könntest du es natürlich machen. Da ist viel Fläche, da ist viel Platz, um die Leute dann entsprechend zu mustern. Du musst natürlich on scale sehen. Die haben ja jetzt schon genug Freiwillige gefunden. Das heißt, an einer Kapazitätsanschlagsgrenze. Und dann ist die Frage, wie viel mehr brauchen wir eigentlich? In Bremen und Bremerhaven sieht die Lage aktuell an Freiwilligen gut genug aus. Aber es ist natürlich ganz allgemein das Problem. Wir brauchen ja auch die Infrastruktur, wir brauchen auch die Unterhosen für die Leute, ne? Wo uns schon ein paar Mal gescheitert ist.
Na, oder die Ärzte.
Ja, oder die Ärzte, klar.
Die mustern. Ganz einfach.
Ja, du sprichst es an. Also mir fehlt ehrlich gesagt die Fantasie, wie das hier klappen soll.
Wie kann das klappen? Also es ist ja auch, es ist ja nicht nur eine Sache der Bürger, also der Bürgerschaft, sondern es ist eine Sache der Politik, oder, aber es ist auch eine Sache der Bundeswehr. Die Bundeswehr sagt, können wir gar nicht. Also irgendwelche Entscheidungen müssen ja getroffen werden.
Na, ich würde sagen, das ist Sache des Verteidigungsministeriums. Bremen hat ja mit militärischer Verteidigung ja nichts zu tun. Und da haben wir auch als Abgeordnete der Bürgerschaft ja auch wenig Handhabe, außer irgendwie vielleicht mal eine Bundesratsinitiative zu stellen oder sowas. Mir fehlt die Fantasie, wie das alles klappen soll. Ich halte das ja auch für einen PR-Move und weniger für etwas Substanzielles, Sinnvolles, diese Wehrpflicht wieder einzuführen.
Also ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, was wir tun können. Vor 6 Monaten hättest du recht gehabt, heute nicht mehr. Weil zum einen ist der Hafen Bremerhaven mit 1,35 Milliarden wieder gefördert vom Bund, das eine riesige Menge Geld ist. Ich wohne übrigens direkt am Hafen, das heißt, das ist vor meiner Haustür. Und zum anderen steht gerade im Raum, ob wir ein Militärhafen werden, was auch nochmal einen Gegenwert von bestimmt 1 Milliarde oder sogar mehr hätte. Also ein gigantischer Geldbetrag, der natürlich in die Infrastruktur, auch zivil, in Bremerhaven und Bremen fließen wird. Und da müssen wir uns natürlich fragen, was können wir dazu beitragen, vielleicht auch mit mehr Ausbildungskapazitäten, um hier mehr Leute auszubilden, damit dieses Geld auch sinnvoll eingesetzt werden kann. Also da kann wahrscheinlich, und wahrscheinlich sind sogar deine Parteikollegen vom Wirtschaftsressort dabei, auszuloten mit der Bundeswehr, wenn man es machen kann. Die machen es ja an sich auch abseits eures Programms relativ gut, das jetzt voranzutreiben, ne, und zu sagen, hey, wie kann man einen Militärhafen nutzbar machen, wie kann man das Geld sinnvoll einsetzen? Idealerweise so, dass im Fall der Fälle, dass es nie zum Krieg kommt, was ich mir wünsche, dann die zivile Infrastruktur auch damit aufgepimpt wird. Und wenn es sein muss, halt auch die Verteidigungsinfrastruktur.
Gökhan, ich krieg echt Gänsehaut, ne? Dass du dich darüber freust, dass Bremerhaven vielleicht ein Militärhafen werden könnte, wenn du selber da wohnst. Ja, okay, stell dir vor, es ist wirklich Krieg. Die Bombe fällt auf dein Haus.
Ich weiß.
Also, und das bedeutet für dich mehr Sicherheit? Würde nicht mehr Sicherheit für dich bedeuten, dass man abrüstet und sagt, okay, wir wollen uns nicht beteiligen an diesen Konflikten und auch dafür sorgt, dass man nicht Zielscheibe wird. Das ist doch mehr Sicherheit. Aber mehr Sicherheit heißt doch nicht, ich mache mich jetzt zum Ziel.
Also, ich wohne halt da, ich habe das nicht aktiv ausgesucht, das ist quasi nach meiner Wohnortswahl passiert. Aber es ist natürlich so, dass das ein richtig aktives Risiko ist. Und ich spreche da auch mit meiner Frau darüber. Und auch natürlich zu sagen, hey, was machen wir im Fall der Fälle? Wo gehst du hin mit unserer Tochter, wenn es soweit kommt? Ich bin mir dessen total bewusst. Ich glaube übrigens für den konkreten Fall, dass es meinen Wohnort nicht sicherer macht, weil es ein direktes Angriffsziel wäre, weil es unmittelbar in der Nähe des Hafens ist. Da hast du vollkommen recht. Aber ich glaube, wir brauchen Instrumente, um uns und das Land und die Stadt und all das drumherum verteidigen zu können. Und da freue ich mich, dass es quasi in meiner Region ist, dass wir quasi das selber in der Hand haben, auch mitgestalten zu können. Weil ich ja glaube, dass wir da einen relativ guten Job machen könnten, wenn wir denn wollen, das auch gut zu machen. So, und dann geben wir es nicht ab. Stell dir vor, es wäre irgendwie Niedersachsen, direkt um die Ecke. Da hätten wir ja gar keine Handhabe. So können wir wenigstens mit konstruieren, wie gut das Ganze aufgestellt ist. Aber du hast durchaus recht. Ich persönlich wohne total gefährlich in der Hinsicht. Das ist leider so.
Wie die Politik mitgestalten.
Ja klar, die Verteidigungspolitik ganz konkret. Das heißt, ich habe ein ganz intrinsisch krasses Interesse daran, dass jeder Euro richtig sinnvoll gut ausgegeben wird. Im Zweifel geht es auch um mein Haus.
Ja, das sind jetzt zwei komplett unterschiedliche. Also das eine ist eben der persönliche Mensch und das andere ist eben der Politiker, der dann eben die Region Bremerhaven
ja, aber das Ding, Maren, ist, also ich kann es ja nicht noch authentischer machen, glaube ich, ne, als zu sagen, ich wohne so unmittelbar dran, dass ich wirklich den Leuten sage, ich habe ein richtig großes Interesse, nicht nur politisch, weil ich das so gerne erzähle, sondern allein, weil ich da drin wohne.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieser Diskussion. Halten wir nochmal fest, wo ihr beiden steht. Also wir haben über Investitionen gesprochen in die Bundeswehr. Gökhan, dir können die Investitionen, also du sagst, es muss investiert werden, sowohl in Infrastruktur als auch in Personal. Darius, du sagst, nein, also wir brauchen nicht diese Investitionen in dieser Massivität, wie wir sie haben, sondern wir bräuchten Investitionen eben auch an anderer Stelle, wo aber immer wieder gesagt wird, dafür haben wir kein Geld. Was das Thema Wehrpflicht angeht, seid ihr euch eigentlich grundlegend einig, dass es Menschen braucht, die in der Bundeswehr sind und die und das Land auch verteidigen können? Nur ist es die Art und Weise, wie das jetzt geschieht. Also Gökhan sagt eben, Wehrpflicht als Ultima Ratio ist okay und du sagst, braucht es nicht.
Ganz genau.
Vielen Dank euch für das Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und wir sind natürlich total interessiert daran zu hören, was unsere HörerInnen dazu sagen zu dem Thema, ob sie selber Anmerkungen haben, vielleicht sogar eigene Ideen, worüber wir in Zukunft sprechen wollen. Das könnt ihr tun über unsere Instagram-Kanäle. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an rausausderbubble@weser-kurier.de. Wir teilen das Ganze auch nochmal in den Shownotes, sodass ihr da alle Informationen habt, die ihr braucht.